Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Die Frankfurter Buchmesse ist eröffnet, aber keiner darf hin. Wir berichten von der digitalen Einstimmung auf den weltweit wichtigsten Treff der Buchbranche. Der belgische Designer Martin Margiela hat zwischen 1988 und 2009 die Modewelt verändert. Mit nichts als seinen Kreationen. Sein Gesicht kennt kaum jemand.
I pushed myself constantly into extremes. I always wanted to have my name linked to the product I created, not to the face I have.
Wir sprechen mit Rainer Holzemer, der einen Dokumentarfilm über den unsichtbar bleibenden Modemacher Martin Margiela gedreht hat. Und dann gibt es da noch das Iberoamerikanische Institut in Berlin, vor 90 Jahren gegründet und europaweit eines der wichtigsten Zentren für die Beschäftigung mit Lateinamerika. Alle zwei Wochen hat die Leitung der Frankfurter Buchmesse in jüngster Zeit ihre Planung verändert. Immer noch in der Hoffnung, die Messe trotz vieler Beschränkungen in Hallen stattfinden lassen zu können. Doch durchführbar ist das alles nicht. Gestern immerhin trat die Jury des Deutschen Buchpreises in Person vor die Finalisten und ein ausgewähltes Publikum. Wir haben in Fazit mit der Preisträgerin Anne Weber gesprochen. Wer es verpasst hat, ich empfehle das Nachhören auf der Webseite von Deutschlandfunk Kultur. Heute Abend nun fand im Festsaal der Buchmesse mit weit verstreut sitzenden Gästen die feierliche Eröffnung statt. Christoph Schröder hat das Ereignis beobachtet. Hope und Signals of Hope, diese Wörter standen in großen Buchstaben an der Wand. War das die Hauptbotschaft der digitalen Sonderausgabe?
Ja, natürlich war das auch so ein bisschen eine Stimmung, die geprägt ist von Durchhalteparolen, weil natürlich ist das ein Rückschlag für die Messe, dass überhaupt keine physische Messe durchgeführt werden kann. Aber Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins, seit Oktober 2019, hat das Wort Ambiguitätstoleranz ins Spiel gebracht, also die Fähigkeit, eine so mehrdeutige Situation auch zu ertragen und möglicherweise auch ins Positive zu wenden. Und Dirk Boos, der Frankfurter Buchmessenchef, sagte dann auch, dass immerhin jetzt auf dieser digitalen Messe zum ersten Mal auch Akteure teilnehmen können, denen sonst aus ökonomischen oder auch politischen Gründen der Zugang verwehrt bleibt. Also weil sie sich keinen Stand leisten können oder weil sie nicht ausreisen dürfen. Das heißt, man hat versucht, hier heute positive Stimmung zu verbreiten und auch die Zahlen, die die Branche jetzt jüngst verkünden konnte, nämlich dass durch die Corona-Krise der Rückschlag bei den Verkäufen und die ökonomischen Zwänge der Branche nicht so drastisch ausgefallen sind, wie man zuvor befürchtet hatte, hat, glaube ich, dem Ganzen auch so ein bisschen Aufwind gegeben.
Welches Programm erwartet das Publikum denn im Netz und vielleicht auch in der Stadt selbst?
Also es gibt ein getrenntes Programm für Publikum und für die Fachbranche. Dieses letztere Programm für die Fachbranche ist nur mit Anmeldung zugänglich, das Publikumsprogramm im Netz frei zugänglich. Die gigantische, riesengroße Frankfurter Festhalle, 13.500 Plätze sind das, wird bespielt, ganztägig, allerdings nur von einem Moderator, einer Moderatorin und Autor und Autorin. Das ist eine etwas surreale Szenerie, wie heute auch schon bei der Eröffnung festgestellt wurde. Darüber hinaus gibt es in der Stadt in Frankfurt das sogenannte Bookfest City mit Präsenzveranstaltungen, auch in Zusammenarbeit mit lokalen Veranstaltern. Und worauf die Buchmesse immer wieder hinweist, ist, dass es schon seit Jahren eine Plattform gibt für den Rechtehandel, eine digitale Plattform, auf der Agenten und Verleger die Rechte für Bücher austauschen und verhandeln können. Und dass diese Plattform jetzt tatsächlich an Dringlichkeit gewinnt und weiter ausgebaut werden soll.
Die Kulturstaatsministerin war selbstverständlich beim Festakt dabei, um Autoren, Verlegern und Buchhändlern Mut zuzusprechen. Was war denn der Schwerpunkt der Rede von Monika Grütters?
Ja, Monika Grütters hat eine erstaunlich offensive Rede gehalten, die man durchaus auch als eine Reaktion begreifen kann auf das, was zuletzt so unter dem Begriff Cancel Culture durch die Medien geisterte und ja auch durchaus von verschiedenen Seiten instrumentalisiert wurde. Monika Grütters sagte, dass in einer demokratischen Gesellschaft, die die Freiheit des Wortes verteidige, auch Raum sein müsse für unliebsame Äußerungen und dass Kunst sich nicht vor dem Risiko verletzter Gefühle scheuen dürfe. Das sind Äußerungen, die, wie ich glaube, vielleicht nicht überall nur auf Gegenliebe stoßen dürften.
Die Freiheit des Wortes Die Freiheit der Kunst gerät in Gefahr, wenn aus politischen oder moralischen Gründen die Ächtung einzelner Künstlerinnen und Künstler und ihrer Werke gefordert wird. Wenn Bücher gereinigt werden sollen von Begriffen, die aus heutiger Sicht angeblich diskriminierend sind. Wenn Einzelne also sich zu Richtern darüber aufschwingen, wer über welche Themen überhaupt schreiben darf und wer eben nicht. Und wenn Kunstwerke unter Verweis auf ihr Kränkungspotenzial aus dem öffentlichen Raum verbannt werden.
Ja, klare Worte der Kulturstaatsministerin. Traditionell spricht ja bei der Eröffnung der Messe ein international bekannter Schriftsteller oder eine Schriftstellerin. In diesem Jahr wurde der israelische Romancier und Essayist David Grossman dazu eingeladen. Er war aus seinem Zuhause in der Nähe von Jerusalem zugeschaltet. Welche Impulse hat er gesetzt?
Ja, David Grossman hat seine Rede sehr persönlich begonnen. Er fragte sich, wie er über Hoffnung sprechen könne, wenn die Realität, in der er sich gerade befindet, so viel Leid und Verzweiflung hervorbringt. Man darf ja nicht vergessen, dass Israel die höchste Corona-Zahl hatte und auch natürlich immer wieder erschüttert wird von religiösen und politischen Fundamentalismus und Diskrepanzen. Und dann wurde aber er doch zupackender im Hinblick auf die politischen Verhältnisse, als er die Befürchtung formulierte, die Corona-Krise werde Nationalismus, Fundamentalismus weiter befördern, weil jede Pandemie die Grundlagen einer Gesellschaft erschüttert. Und er bezog sich dann und seine Hoffnung auch auf die verbindende Kraft der Kunst und auch auf so etwas wie eine teilnehmende Beobachtung und eine Verbindung, die untereinander möglicherweise dann diesem Fundamentalismus entgegenwirkt.
When we dare to hope, we are proving that there is still one place in our soul where we are free. And thanks to this enclave of fearlessness, of freedom, in the souls of those who have hope, they know what the reality of freedom looks like. They also know how crucial it is to fight for it. Do we have anything, one significant thing, that we might hold up against the sense of restriction and erasure brought about by the pandemic? I believe that this something is our power of observation, the way we look at the world. Observation is the core of our art. It is what makes us writers, and it is perhaps what makes us the people we are.
Ja, die Beobachtungsgabe, die Fähigkeit, vor allen Dingen Nuancen zu setzen, ist es, glaube ich, auch das, was David Grossman meinte, was den Schriftsteller auszeichnet und ihn zu dem Menschen macht, der er ist. Kultur bringt und braucht Chaos, das hat Buchmessendirektor Jürgen Boos gesagt. Der digitale Raum ist dagegen sehr fokussiert, in dem findet dieses Jahr aber nun alles statt. Hat denn jemand, Christoph Schröder, einen Ausblick auf die Buchmessenausgabe 2021 gewagt?
Ja, das hat eigentlich jeder Redner getan und diesen Begriff, den Sie eben genannt haben, das Chaos, der kam immer wieder vor, diese Sehnsucht nach dem Chaos, nach der, wie Jürgen Boos immer wieder erzählt, Begegnung, die überraschend kommt und die einen daran hindert, zum nächsten Termin pünktlich zu kommen, aber dabei wird eine tolle Idee entwickelt. Alle haben gesagt, es soll und wird 2021 wieder eine Präsenzmesse geben, aber es wurde auch gesagt und auch Jürgen Boos hat das betont, die Buchmesse wird nicht mehr so sein wie die, wie wir sie vor der Pandemie kannten. Die digitalen Entwicklungen und Fortschritte, die man gemacht hat und in rasender Zeit ja auch gemacht hat, möchte und kann man auch einfach nicht mehr zurückdrehen. Er hat den interessanten Gedanken geäußert, vielleicht, dass die zukünftigen Buchmessen als Präsenzmessen und in ihrer Kombination aus Präsenz und virtuellen Inhalten vielleicht sogar deutlich politischer werden als bisher. Und das ist ein interessanter Gedanke und Ausblick auf die kommenden Jahre.
In Frankfurt ist die internationale Buchmesse heute Abend eröffnet worden, digital. Christoph Schröder, vielen Dank für Ihre Schilderung.
Ich danke Ihnen.
In Berlin gibt es eine Fülle einzigartiger Kultureinrichtungen. Etliche befinden sich noch jedenfalls unter dem Dach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das Iberoamerikanische Institut gehört seit 1962 dazu. Gegründet wurde es vor 90 Jahren und dieses Jubiläum ist heute Abend mit einem Fest gefeiert worden. Barbara Göbel leitet das am Kulturforum gelegene Iberoamerikanische Institut und hat die Party für uns verlassen. Willkommen bei Fazit.
Guten Abend.
Ihr Institut ist im Lauf von Jahrzehnten zu einem Kulturzentrum, Forschungs- und Informationszentrum geworden, ausgestattet mit einer bedeutenden Bibliothek. Lassen Sie uns noch einmal auf die Anfänge des Iberoamerikanischen Institutes schauen. Was hat denn 1930 seine Gründung möglich gemacht und was wollte man mit einem solchen Institut erreichen?
Das Institut ist ganz modern gegründet worden, vor 90 Jahren durch Schenkungen. Und zwar durch Schenkungen lateinamerikanischer Intellektuelle an den preußischen Staat. Die größte Schenkung war die des argentinischen Gelehrten Quesada. Und das waren 82.000 Bücher, die er dem preußischen Staat geschenkt hat, aber mit einer Auflage. Und das macht auch das Alleinstellungsmerkmal des Instituts auf. Was war das für eine Auflage? Es sollte nicht nur eine große Bibliothek, ein großes Wissensarchiv Lateinamerikas, der Karibik, Spanien und Portugals in Berlin geschaffen werden, sondern diese Bibliothek sollte eingebettet werden in eine Institution, die Wissenschaft, Kulturarbeit und Bibliothek miteinander verknüpft. Und das ist auch das, wodurch das Institut diese Rolle übernehmen kann für den kulturellen und wissenschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und diesen Weltregionen.
Also das ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal und das macht das Zentrum so bedeutend für Studenten und Geisteswissenschaftler, die sich aufmachen nach Berlin oder Materialien von dort beziehen. Die Kulturen, die Gesellschaften der Länder in Lateinamerika sind sehr divers, die Geschichte oft grausam und die aktuelle Lage sehr, sehr schwierig. Das ist wahrscheinlich noch untertrieben, wenn ich das so bezeichne, wegen Corona, aber eben nicht nur. Es herrscht Armut, Gewalt, Menschen fliehen auch aus ihren Ländern. Was tut Ihr Institut, Frau Göbel, um die Probleme Lateinamerikas sichtbar zu machen?
Ja, zum einen versuchen wir über unser Veranstaltungsprogramm, aber auch über unsere Forschungsprojekte, aber auch über die Materialien, die wir für die Bibliothek erwerben, einfach diese Probleme, von denen wir allerdings auch viele hier in Deutschland und Europa teilen, zum Beispiel Ungleichheiten, aber auch Migration, politische Polarisierungen, das versuchen wir einfach anzusprechen, zu diskutieren, auch kontrovers darzustellen und damit einfach zu erreichen, dass die Menschen hier in Berlin, aber auch nicht nur in Berlin, mehr über diese Region erfahren. Aus institutioneller Perspektive ist es für uns sehr wichtig, dass wir diese Kooperationsnetzwerke stark machen. Die starken Kooperationsbeziehungen trotz aller Konjunkturen der Krisen und immer wieder, und das ist gerade jetzt in der Pandemie sehr wichtig, die ja sehr viel institutionelle Volatilität und Instabilitäten von Institutionen produziert in Lateinamerika und der Karibik, dass wir immer wieder den Menschen und den Personen sagen, wir sind da, wir wollen mit euch zusammenarbeiten und ihr könnt uns vertrauen. Und das ist sehr wichtig. Stabilität, Vertrauen, Offenheit, das sind, glaube ich, ganz wichtige Haltungen, die wir versuchen, in der Institution auch zu leben. Das geht natürlich einher mit Mehrsprachigkeit und immer wieder auch Differenz sichtbar machen, aber auch zu respektieren.
Sie sind in Südamerika aufgewachsen. Ein Teil Ihrer Familie lebt dort, haben Sie mir erzählt, in Brasilien, Argentinien. Natürlich haben Sie auch direkten Kontakt zu den Menschen dort, bekommen aus erster Hand Erfahrungsberichte. Wenn wir jetzt auf die Kultureinrichtungen in Lateinamerika gucken, wie klappt der Austausch in Pandemiezeiten mit denen?
Wir haben natürlich, wie alle Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, sehr schnell virtualisiert. Und das hat ja den Vorteil, dass man eine größere Reichweite hat. Wir müssen uns allerdings mit der digitalen Exklusion auseinandersetzen, weil wir natürlich auch viele Menschen haben, die einfach dann keinen Zugang haben zu diesen digitalen Informationen. Wir haben in der Bibliothek die Online-Angebote ausgeweitet. Wir organisieren Veranstaltungen digital und wir versuchen auch, wenn man so will, digitale Forschungskooperationen durchzuführen, bis hin zu digitalen Fellowships. Und das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, ist aber sehr wichtig. Aber wir müssen uns natürlich auch damit auseinandersetzen, dass vielleicht nicht jetzt sofort, aber perspektivisch viele Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen in Lateinamerika und der Karibik aufgrund der dringenden anderen Prioritäten in sehr schwierige finanzielle Lagen kommen. Und so ist es für uns auch sehr wichtig, immer wieder darauf zu drängen, dass die Kooperation, der Austausch mit diesen Regionen sehr wichtig ist, dass wir auch sehr viel hier in Deutschland davon lernen können, von den Erfahrungen der Gesellschaften dort, und dass nicht wegen der Krise diese Region unsichtbar wird in der deutschen Gesellschaft.
Das Iberoamerikanische Institut gehört zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die ja je nach Lesart zerschlagen oder umstrukturiert werden soll. Vor diesem Hintergrund, welche Zukunft hat Ihr Institut da?
Na, zunächst einmal muss man sagen, dass die Reform der Stiftung für uns eine Riesenchance ist, weil wir sind davon überzeugt, dass diese Stiftung große Potenziale hat. In gewisser Form ist das Iberoamerikanische Institut ja im Kleinen, was die Stiftung im Großen ist, also eine Verknüpfung von Wissenschaft und Kultur, sammlungsorientiert. Wir sehen sehr deutlich als Institut, dass unsere Erfolgsgeschichte darauf basiert, und das hat der Wissenschaftsrat ja auch bestätigt für das Iberoamerikanische Institut, dass wir autonom agieren können. Und wir sehen aber auch die Notwendigkeit, dass wir aus dieser Stärke der Einzelinstitution auch deutlicher Querverbindungen innerhalb der Stiftung schaffen, weil wir glauben, dass das bislang noch nicht so gut entwickelt ist. Und eines der Projekte und Cluster, in denen sich das Iberoamerikanische Institut sehr aktiv engagiert einbringt, ist der Forschungscampus Dahlem, wo nicht nur die Dahlemer Museen partizipieren, sondern auch das Institut für Museumsforschung, das Radgen-Forschungslabor und eben das Iberoamerikanische Institut.
Das Iberoamerikanische Institut am Berliner Kulturforum ist 90 geworden. Barbara Göbel, die Direktorin, hat uns bei Fazit besucht. Dafür vielen Dank und dem Institut eine gute Zukunft.
Vielen Dank.
Wer einmal eine Kulturveranstaltung besucht hat, die von britischen Aktivisten der BDS-Kampagne torpediert wurde, vergisst das so leicht nicht. Unterstützer der Bewegung, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will, fliegen ein, verteilen sich strategisch im Raum, lähmen Gespräche, ziehen weiter in die nächste Stadt. Ein großer Spektakel. Sie interessieren sich wenig für die Argumente der anderen und werden umgekehrt auch nur pauschal in die Ecke gestellt. Der neueste Eklat wurde gerade in Berlin heraufbeschworen, an der Kunsthochschule Weißensee. Näheres von Christiane Habermals.
Herausforderung Zionismus, alternative Wege für Israel-Palästina. Oder koloniales Wissensmanagement, Aneignung, Plünderung und Löschung von Archiven in Israel-Palästina, lauten die Titel von Veranstaltungen einer Reihe an der Kunsthochschule Weißensee, in der sich eine Gruppe jüdischer Israelis kritisch mit nationalen Narrativen und der Besatzungspolitik des Staates Israels auseinandersetzen will. Das Online-Programm School for Unlearning Zionism, das seit Anfang Oktober läuft, umfasst Vorträge, Diskussionsveranstaltungen, Filmabende und eine Ausstellung. Jetzt hat die Kunsthochschule Weißensee der Reihe die Förderung entzogen. Das Programm wurde von der Website gelöscht. Der Grund: nachdem die regierungsnahe israelische Zeitung Israel Hayom einen Artikel gegen die Veranstaltung veröffentlicht hatte, wurden auch in Deutschland massive Vorwürfe laut. Vier der Referenten würden der palästinensischen Boykottbewegung BDS nahestehen. Die Reihe würde das Existenzrecht Israels infrage stellen. Der israelische Botschafter sprach von einer Umarmung des Antisemitismus. Unter den kritischen Stimmen war auch der grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck.
Ich finde diese Veranstaltung eine propagandistische Ungeheuerlichkeit. Ich finde nicht, dass der deutsche Steuerzahler so etwas finanzieren sollte. Gleichwohl ist selbstverständlich innerhalb der Meinungsfreiheit auch so eine Veranstaltung hinzunehmen. Bloß subventionswürdig ist es nicht.
Das Programm und die Lehrtätigkeit der Kunsthalle wird durch Mittel des Qualitätspakts Lehre des Bundesbildungsministeriums finanziert. In einer Mail an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek fragt Beck, wie würde es die Bundesregierung empfinden, wenn ausländische Ministerien Veranstaltungen zum Abtrainieren deutscher Kultur und Zugehörigkeit finanzieren würden. Wie vereinbart das Ministerium die Finanzierung dieser Veranstaltung mit dem Anti-BDS-Beschluss des Bundestages? Die Gruppe von jüdisch-israelischen Kunststudenten, die das Programm organisiert hat, blickt ungläubig auf den ganzen Vorgang. Sich kritisch mit den offiziellen Narrativen in ihrer Heimat auseinanderzusetzen, sei für viele von ihnen erst möglich gewesen, nachdem sie Israel verlassen hätten, sagt Yehudit Yinha, Meisterschülerin an der Kunsthochschule Weißensee.
Es ist so absurd geworden, dass ich als jüdisch-israelische Frau erstmal gegenüber einer deutschen Institution mich als Nicht-Antisemitin behaupten muss, wenn ich die israelische Politik kritisiere oder hinterfrage. Ich meine, das ist ja ein Forschungsprojekt, der irgendwie noch keine, also wir wissen ja nicht, wie das alles zu Ende geht. Wir wissen nur, was uns alles beigebracht wurde, unsere Geschichte, was einfach irgendwann nicht mehr alleine trägt.
Kunst bietet gerade den Raum für solche Selbstreflexionen. Müssen Sie dafür jetzt nicht jüdische Deutsche wie Volker Beck und andere, die den Diskurs bestimmen, um Erlaubnis fragen, fragt Yinha.
Gerade auch in Deutschland haben viele von uns irgendwie Familiengeschichten, die nach Deutschland zurückgehen. Und wer hat quasi gerade die Definitionsmacht über unsere Geschichte? Irgendwie die deutsche Institution. Und das finden wir ein komplettes Unding. Unabhängig davon, dass, wenn es uns schon so geht, wenn wir irgendwie kritisch mit unserer eigenen Nationalstaat uns befassen, dann kann man sich ja nur vorstellen, was es dann bedeutet für Palästinenserinnen und Palästinenser und muslimische Menschen in Deutschland.
Unverständnis auch bei Matthias Jud, Gastprofessor an der Kunsthalle. Wenn dem Programm jetzt die Förderung entzogen werde, sei dies ein schwerwiegender Eingriff in die Freiheit der Lehre.
Weil nicht mehr wir Professoren, die fachlich und sachlich zuständig sind, über die Lehre entscheiden, sondern Verwaltungs- und Regierungsstellen entscheiden nun, dass dem ganzen Programm von jüdisch-israelischen Künstlerinnen keine finanziellen Ressourcen mehr bereitgestellt werden.
Und problematisch sei der ganze Vorgang auch deswegen, weil er gerade zum BDS-Beschluss des Bundestages im Widerspruch stehe. Denn darin gehe es ja explizit darum, keinen Boykott gegen jüdische Menschen zu dulden.
Genau dies wird hier aber gemacht. Und es handelt sich meines Erachtens um einen Boykott, weil es eine pauschale Verweigerung der Finanzierung und eine Verweigerung der Ausstellung von Verträgen und sogar ein Abschalten der gesamten Webseite der Kunsthalle beinhaltet.
Christiane Habermals berichtete für uns.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thorsten Japs.
Die schwedische Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, hat 2 neue Mitglieder aufgenommen. Damit werden die verbleibenden offenen Stellen in dem 18-köpfigen Gremium nach jahrelangen Kontroversen besetzt. Ausgewählt wurden die Autorin und Journalistin Ingrid Karlberg und der Schriftsteller, Kritiker und Übersetzer Steve Sim Sandberg. Die Akademie war 2018 in eine Krise gestürzt. Der Skandal, der für mehrere Rücktritte gesorgt hatte, drehte sich um das damalige und inzwischen ausgetretene Mitglied Katharina Frostenson und ihren wegen Vergewaltigung verurteilten Mann Jean-Claude Arnault. Ihm war außerdem vorgeworfen worden, die Gewinner des Literaturnobelpreises vorab ausgeplaudert zu haben. Nach der Metropolitan Opera haben auch die Philharmoniker in New York aufgrund der Coronavirus-Pandemie ihre komplette Saison abgesagt. Nach eigenen Angaben sollen nach Absprache mit Gesundheitsexperten bis einschließlich Mitte Juni 2021 keine regulären Konzerte stattfinden. Es sei das erste Mal in der fast 180-jährigen Geschichte des Orchesters, dass eine gesamte Saison abgesagt worden sei. Die Konzerthalle der Philharmoniker in Manhattan ist wegen der Pandemie seit März geschlossen. Das Bundesjustizministerium hat einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Urheberrechtsreform vorgelegt. Die Richtlinien der Europäischen Union sollen bis Sommer 2021 in deutsches Recht umgesetzt werden. Demnach soll die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke zu den Zwecken der Karikatur oder der Parodie erlaubt werden. Außerdem sollen Verwertungsgesellschaften kollektive Lizenzen für die öffentliche Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Werke vergeben. Es gehe dabei um einen fairen Interessenausgleich, heißt es. Alfred Schmidt.
Das Gesetz regelt etwa, welche urheberrechtlich geschützten Werke im Internet wie dargestellt, verwertet, vergütet und überhaupt gezeigt werden dürfen. Die neuen Regeln umfassen zahlreiche digitale Inhalte, von Upload-Plattformen über Presseveröffentlichungen bis zu vergriffenen Büchern oder Fotografien alter Gemälde. Auch die Online-Verbreitung von Fernseh- und Radioprogrammen, zum Beispiel per Streaming oder in Mediatheken, wird neu geregelt. Der neue Gesetzentwurf ist nun verschickt worden, unter anderem an Verlage, Künstler und ihre Verbände sowie an die Bundesländer. Sie können sich nun dazu äußern und die Rückmeldungen werden veröffentlicht auf der Webseite des Justizministeriums.
Innerhalb von 2 Jahren ist die Zahl der Menschen, die in Deutschland E-Books lesen, um 12% gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kauften im vergangenen Jahr 6,5 Millionen Menschen mindestens ein elektronisches Buch. Rund 4,4 Millionen davon waren im Alter zwischen 25 und 54 Jahren und knapp 1,6 Millionen 55 Jahre und älter. Auch E-Zeitungen und E-Zeitschriften werden häufiger gelesen.
Während Designer wie Karl Lagerfeld oder Jean-Paul Gaultier sich selbst zu Aushängeschildern ihrer Mode machten, blieb der Belgier Martin Margiela vollständig unsichtbar. 1988 gründete er seine eigene Modemarke. Er recycelte Kleidungsstücke, nahm sie auseinander, setzte sie neu zusammen. Manchmal nutzte er nur den Futterstoff. Als Firmenlogo wählte er eher einen Platzhalter, erkennbar an 4 Befestigungsstichen auf der Außenseite seiner Kreationen. Seine Kollektion zeigte Margiela im Parkhaus, in Räumen der Heilsarmee, auf Brachflächen zwischen Häusern, in weniger schicken Pariser Vierteln. Und die Anwohner waren natürlich eingeladen. Models trugen deren Kinder auch schon mal auf den Schultern. Es muss ein Riesenspaß gewesen sein. Nach 20 Jahren Arbeit und 41 Kollektionen zog sich der Designer 2009 ins Privatleben zurück. Ein Dokumentarfilm, der diese Woche in unsere Kinos kommt, erlaubt einen wunderbar nahen Blick auf das Schaffen des Modemachers. Und ich freue mich sehr, jetzt mit Rainer Holzmer über seinen Film und die Arbeit daran zu sprechen. Schönen guten Abend, Herr Holzmer.
Guten Abend.
Was hat Sie an der Idee gereizt, einen Film über einen Modedesigner zu drehen, der während seiner ganzen Laufbahn nie persönlich in Erscheinung getreten ist?
Naja, vor allem hat mich erstmal seine Arbeit gereizt. Ich habe eine Ausstellung gesehen von seinen Arbeiten, die er für Hermès entworfen hat. Da hat er 6 Jahre lang gearbeitet als Designer für die Frauenkollektion. Und die haben mich sofort begeistert. Also das habe ich vor 3 Jahren, habe ich diese Ausstellung in Antwerpen gesehen. Und es waren einfach zeitlose Entwürfe, elegant, schlichte Töne, Farbtöne, man kann gar nicht wirklich von Farben sprechen, es war sehr alles gedeckt und sehr zurückhaltend. Und gleichzeitig war in dieser Ausstellung waren Stücke von ihm zu sehen, die er für sein eigenes Label, Sie haben es wunderbar gerade eingeführt und beschrieben, was er da gemacht hat, für dieses Maison Martin Margiela in Paris entworfen hat. Und es war komplett anders. Ich habe dann eigentlich gedacht, das ist ein bisschen wie bei Gerhard Richter, da gibt es ja auch Ausstellungen. Da guckt man sich 3, 4 Bilder an aus verschiedenen Schaffensperioden und die sind so unterschiedlich, dass man kaum glauben kann, dass es der gleiche Künstler ist, der das eigentlich hergestellt hat. Und so ging es mir auch mit Martin. Und als ich diese Idee hatte, einen Film über ihn zu machen, da wusste ich noch gar nicht so viel darüber, wie geheimnisvoll er ist, dass er anonym lebt, dass er sein Gesicht nicht fotografieren lässt, dass er seit über 30 Jahren kein einziges Interview gegeben hat. Das habe ich dann erst erfahren, als ich mich entschieden habe, diesen Film zu machen.
Wahrscheinlich haben Sie sein Zutrauen auch gewonnen, weil Sie schon mal einen Dokumentarfilm über den belgischen Modedesigner Dries Van Noten gedreht haben, oder?
Ja, es hat ein bisschen mitgespielt bei der ganzen Sache. Martin und Dries kennen sich auch. Die haben beide an der Kunstakademie in Antwerpen studiert. Martin war zwar ein Jahrgang älter, also über Dries, aber die Akademie war klein und es gab nur wenige Studenten und die haben sich gegenseitig ausgeholfen. Und natürlich hat sich Martin da auch bei Dries erkundigt, was ich für ein Typ bin, wie ich da bin, ich diskret, kann man mir vertrauen und solche Dinge. Aber das war nicht der einzige Grund, warum er jetzt den Film mit mir gemacht hat, glaube ich, sondern ich habe eigentlich auch ein bisschen Glück gehabt. Ich habe ihn zum richtigen Zeitpunkt kontaktiert, als er in der Vorbereitung für eine zweite Ausstellung war, die er in Paris gemacht hat, die war vor 2 Jahren da zu sehen, im Musée Galliera. Und da ging es um die 20 Jahre und 41 Kollektionen, die er für sein eigenes Haus entworfen hat. Und da war er einfach, glaube ich, auch so begeistert von der Tatsache, dass er da nochmal über 100 Kollektionsteile, Outfits zusammenstellen konnte. Die werden ja von Museen auf der ganzen Welt gesammelt. Und es wurde dann alles aus der ganzen Welt zusammengetragen, nach Paris gebracht. Und da dachte er am Anfang, das wäre doch schön, wenn man da einfach mal das ein bisschen filmen könnte, weil das wird es so nie wieder geben.
Konsequenterweise sieht man wirklich, die Person machte Margiela nicht in ihrem Film, sondern nur seine Hände, die etwas formen, ein Band an einen Korken knüpfen oder die Barbie-Puppen berühren, die er schon als Kind ankleidete. Und die Großmutter, die Schneiderin war, hat eben dabei geholfen. Seine Hände, die verwandeln wirklich alles. Und vielleicht ist das ja die schönste Weise, einem Zuschauer zu zeigen, was es heißt, kreativ zu sein, indem man nämlich spielt mit dem, was man gerade zur Verfügung hat.
Also diese Hände haben mich von vornherein begeistert. Er ist völlig uneitel, völlig untypisch auch für unsere Zeit und vielleicht auch für seinen Beruf, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Leuten wie Karl Lagerfeld oder Jean-Paul Gaultier oder Marc Jacobs. Jeder kennt das Gesicht von diesen Leuten und er hat einfach keinen Wert auf diesen Ruhm letztendlich gelegt. Und ich weiß es noch genau, wir haben ja angefangen in dem Museumskeller zu drehen, als die Kleidungsstücke dann da aus der ganzen Welt eingetroffen sind. Und ich habe dann immer nur seine Hände beobachtet. Und es hat mich von vornherein beeindruckt, mit welcher Präzision er da Hand angelegt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Film läuft ja schon seit November letzten Jahres auf der ganzen Welt. Da hatte er Premiere in New York. Und die Leute sagen am Ende eigentlich alle, keiner fragt mich eigentlich, wieso sieht man den nicht, sondern nur die Hände. Also die Leute sind offenbar so fasziniert an dem Erzählrhythmus und an den Bildern, die sie sehen, dass sie da überhaupt keinen Mangel empfinden, dass man sein Gesicht nicht sieht in dem Film.
Ja, das Gesicht vermisst man gar nicht. Das ging mir auch so beim Sehen des Screeners. Die Stimme ist unglaublich sanft. Die kompensiert natürlich auch ganz viel. Er kommt als sehr bescheidener, zurückhaltender und ehrlicher Mensch rüber in ihrer Dokumentation. Nachdenklich auch, der gar nicht zurückhaltend wirkt. Ja, und diese Sanftheit, die kontrastiert ganz toll zu den Modeschauen in Hallen und Räumen, in denen wirklich abgerockt wurde. Sie versammeln, Herr Holzmer, internationale Stimmen von Modekennern und Kennerinnen. Der allgemeine Tenor, Margiela war die letzte Revolution und sein Einfluss wirkt mindestens noch 20 Jahre. Erlebt er das selbst auch so? Macht es ihn zufrieden?
Das macht ihn natürlich schon irgendwie zufrieden, wobei er sich da jetzt gar nicht so drauf konzentriert. Er widmet sich der Kunst, er macht Skulpturen, er malt Collagen, er wird da auch demnächst in Paris mal eine Einzelausstellung haben. Er ist da eigentlich ein Mensch, der lebt so ein bisschen mehr in der Gegenwart. Also der konzentriert sich dann doch auf das, was er jetzt macht, und die Mode, das ist eigentlich Geschichte, das hat er hinter sich gelassen. Er weiß natürlich, welchen Einfluss er da gehabt hat. Also da muss man auch nur mal die Modenschauen der letzten fünf, sechs Jahre, vielleicht sogar, muss man vielleicht sogar noch weiter zurückgehen, in Paris angucken. Es gab wirklich regelrechte Kopien seiner Schnitte, also bis ins Detail wurde da kopiert. Und natürlich kann man das auch teilweise ganz einfach machen, weil man von Martin wahrscheinlich keinen Gerichtsprozess erwarten muss, weil er ja auch nicht der Mensch ist, der damit an die Öffentlichkeit geht. Aber der Film ist sicherlich für ihn auch ein bisschen eine Genugtuung, und das war sicher auch mit ein Motiv, oder doch mal sagen wollte, Leute, es gab da auch schon mal ein Original von dem, was ihr heute seht, was da jetzt kopiert wurde. Und dieses Original hat das, was ihr da seht, eigentlich schon vor 30 Jahren gemacht. Das gefällt ihm, aber er badet jetzt nicht in diesem Ruhm. Dieser äußere Ruhm bedeutet ihm gar nicht so viel. Er ist wirklich ein Grundlagenforscher der Mode, würde ich ihn oft nennen eigentlich.
Mythos der Mode heißt Rainer Holzimmers Dokumentarfilm, der eine großartige Würdigung des Designers Martin Margiela ist. Am Donnerstag kommt die Dokumentation in die Kinos. Ihnen, Herr Holzimmer, Dankeschön fürs Gespräch und noch einen schönen Abend.
Ihnen auch, Dankeschön.
Es ist geradezu eine Sensation. Drei irakische Schriftstellerinnen haben es allen Widerständen und vor allem Corona zum Trotz nach Deutschland geschafft. Eigentlich um die soeben ins Deutsche übersetzte Anthologie mit den Augen von Inanna auf der Frankfurter Buchmesse zu präsentieren. Stattdessen finden nun in den nächsten Tagen Lesungen in Berlin, Weimar, Heidelberg und Hanau statt. Stefanie von Oppen hat die Autorinnen und die Initiatorin des Inanna-Projektes vorab getroffen.
Literatur ist ein Spiegel der Menschen und die Iraker standen immer unter dem Druck einer falschen und schlecht funktionierenden Politik. Diese Politik dringt geradezu in dich und deinen Alltag ein und das wirkt sich auf das Schreiben aus. Du schreibst für deine Freiheit, du schreibst über die Dinge, die dir als Mensch zustehen.
Assa Ali Hussein ist Erzählerin, Dichterin und Journalistin. Sie ist eine von drei Frauen, die aus dem Irak nach Deutschland gekommen sind, um den neuen, den zweiten Band des Buchprojektes Inanna zu präsentieren. Dessen Initiatorin ist Birgit Svensson, die seit vielen Jahren zuweilen als einzige deutsche Journalistin in Bagdad ausharrt.
Inanna ist jetzt ein richtiges Projekt geworden. Es ist eigentlich das nachhaltigste Frauenprojekt im Irak mittlerweile. Läuft jetzt seit 8 Jahren und wir wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Wir haben internationale Konferenzen veranstaltet. Das Netzwerk wird größer und größer und die Frauen bekommen auch mehr und mehr Selbstbewusstsein dadurch. Sie haben so einen Anker gefunden durch Inanna. Inanna war übrigens die größte sumerische Göttin vor 5000 Jahren und sie hat damals mit ihrem Vater um die Macht gekämpft und sie hat gewonnen als Frau.
Für viele Frauen im Irak ist das Schreiben ein Akt der Befreiung in einer stark religiös geprägten patriarchalischen Gesellschaft. Das Cover der soeben auf Deutsch erschienenen Anthologie zeigt ein Relief der Göttin, völlig nackt. Eine Sensation für eine konservative Gesellschaft wie der irakischen. Doch alle 32 Autorinnen wollten Inanna so auf der Titelseite sehen. Das wäre vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Fast alle in dem Band versammelten Texte nehmen Bezug auf die politische Situation, die Rolle der Religion und die täglichen Bedrohungen im Irak, wie auch die Erzählung Scheinwerfer von Assa Ali Hussein.
Immer wenn ich in meinem Leben mit Scheinwerfern zu tun hatte, hatte dies zwei Aspekte. Zum einen sehe ich ein helles Knäuel von Angst, das ringsherum alles in ein Weiß taucht, in dem sich fragende, befehlende und verbietende Stimmen vermischen, die mich quälen und unter denen ich zusammenbreche.
Because you write under politics, but you do not write for or by politics.
Du schreibst unter dem Druck der Politik, aber du schreibst nicht für die Politik. Ich verteidige mich als menschliches Wesen, egal ob ich politisiert bin oder nicht. Das ist die eigentliche Botschaft der Literatur. Menschlich zu bleiben, für ein Maximum an Humanität. Du musst unter jeder Art von Druck schreiben können. Bei uns ist es nun mal vor allem der politische Druck.
Amal Ibrahim al-Nusairi ist Mitherausgeberin von Mit den Augen von Inanna. Die gelernte Biologin arbeitet heute als Schriftstellerin und Übersetzerin. Als Kind musste sie zusehen, wie ihr Vater und andere Männer der Familie verschleppt und ermordet wurden. Ihr Vater hatte damals große Mengen von englischsprachiger Kinderliteratur in den Irak gebracht. Amal Ibrahim al-Nusairi hat die meisten davon später ins Arabische übersetzt. In der Anthologie ist ein Gedicht von ihr abgedruckt. Biografie.
So völlig arglos. Streiften unsere Kindheiten durch gewöhnliche Felder voll Rosen, Vieh und Minen auf Pfaden, die Gewehre vor uns verteidigten. Wir drohten jenen, die uns beraubten, und wissen nicht, ob uns das Resultat unserer Streiche bis jetzt noch begleitet. Unsere Kindheiten webten zwischen unseren Händen das Lied des Morgens und gaben den Takt unserer Lust auf Schule vor.
Auch die jüngste der drei Schriftstellerinnen aus dem Irak, Rula Burak, hat Traumatisches durchgemacht. Sie hat die Besatzung durch den Islamischen Staat in Mosul erlebt und ihre Eindrücke unter anderem in dem Gedicht Muster festgehalten.
Aus den Zentren des Krieges am Rande eines Tages, der aus des Kriegs Antlitz wuchs und sich dehnte im Nacken der Wahrscheinlichkeiten, unter dem Fell der Distanz. An jenem Tag, an dem du über meine Furcht hinweg saßt, riefst du an mit Gewissheit, dass ich dein Herz zurückweisen und du am Fluch des Krieges an deiner Brust festhalten würdest, an meiner Stimme der Abwesenheit und der letzten Begegnung.
Rula Burak promoviert derzeit in arabischer Literatur und freut sich über die Entwicklungen, die sie derzeit in ihrer Stadt erlebt.
Es gab unglaubliche Veränderungen unter den Frauen in Mosul, nachdem der IS abgezogen war. Vorher waren die Frauen von fast allem ausgeschlossen. Aber in der letzten Zeit werden ihre Stimmen immer mehr gehört. Ich selbst bin die Vorsitzende des Schriftstellerforums für Frauen in Mosul und ich habe den Eindruck, dass die Frauen, gerade auch die Jungen, mutiger werden.
Und dabei schauen sie weit über die Grenzen ihres Landes hinaus, verfolgen auf allen Kanälen, was in der Welt literarisch passiert, sagt Assar Ali Hussein.
Wir sind sehr ehrgeizig und versuchen, so gut es geht, zu verfolgen, was weltweit in der Literaturszene passiert. Es ist uns unglaublich wichtig, die aktuellen Entwicklungen mitzubekommen. In den Schriftstellergewerkschaften tauschen wir uns regelmäßig über all das aus und natürlich auch mit den Verlagen.
Schiller und Mücke heißt der Verlag, in dem die Anthologie mit den Augen von Inanna erschienen ist. Der Band kostet 14 Euro und wird am Donnerstag im Berliner Buchhändlerkeller vorgestellt. Danach ziehen die drei irakischen Schriftstellerinnen weiter nach Weimar, Heidelberg und Hanau. Und nun ist Klaus Pukatzki an der Reihe. Er hat die Kulturpresse vom Mittwoch gelesen.
Beim Schreiben ziehe ich mich an einen sicheren Ort zurück, steht im Berliner Tagesspiegel, aber nicht über den Kulturpressebeschauer. Ich weine auch immer dabei. Der Kulturpressebeschauer lacht lieber. Es hat etwas sehr Kathartisches, in ein Rattenloch zu kriechen und dem Kern seiner Angst ins Auge zu blicken, sagt der Rockmusiker Matt Berninger im Interview. Katharsis ist laut Duden, wenn wir uns von inneren Spannungen durch emotionales Abreagieren befreien können oder eben durch das Verfertigen von Texten, wenn einem die Furcht ins Auge blickt. Bei uns liegt gerade Gefahr in der Luft, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, ich habe Angst, bekennt der amerikanische Schriftsteller Richard Ford. Mit einem Präsidenten, der sich an keine Regeln hält und die öffentliche Gewalt anstachelt, mit Protestdemos in unseren Städten, Hurrikanen und Flächenbränden, die Leben und Besitz vernichten, mit einer taumelnden Wirtschaft und einer ungebremst grassierenden Pandemie, ist es, als säßen wir Amerikaner alle in Wartestellung da. Wir warten ab, wer gewinnt, das auf jeden Fall. Aber wir warten auch voller Sorge, was als nächstes mit uns passiert. Als nächstes kommen aber erstmal die Wahlen am 3. November. Für Richard Ford die folgenreichsten Wahlen im Leben aller heutigen Bürgerinnen und Bürger. Sein Fazit: Wir haben den Karren hier drüben ganz schön gegen die Wand gefahren. Ich vertraue darauf, dass es nicht zu spät ist, das wieder in Ordnung zu bringen. Hoffen wir das Beste und nicht nur für die Wahlen in den USA. Tatsächlich kann man ein bisschen wehmütig werden, wenn man daran denkt, über wie viele Themen man dieses Jahr in Frankfurt auf der Messe hätte plaudern, diskutieren und quatschen können, beschreibt die Tageszeitung Taz die Frankfurter Corona-Buchmesse ohne leibhaftiges Publikum. Wird man sich daran dauerhaft gewöhnen können, dass in den Bilanzen der Verlage und Agenten auch ohne das jährliche Frankfurter Bacchanal alles seine Richtigkeit hat? Fragt die Süddeutsche Zeitung und weist darauf hin, dass der Umsatz der Buchbranche in diesem Jahr gar nicht so schlecht aussieht, vorausgesetzt, dass das Weihnachtsgeschäft auch ungefähr so nach Plan läuft, wie Felix Stephan schreibt. Rein geschäftlich sieht es also gerade so aus, als käme die literarische Welt auch ohne die eigentliche Welt ganz gut zurecht. In der sich die vielen lesewütigen Buchmessengäste tummeln, während andere dafür ihre speziellen Bretter haben. In keiner anderen Branche, ob systemrelevant oder nicht, ist man so abergläubisch wie am Theater, erinnert uns die Neue Zürcher Zeitung. Das berühmteste Ritual aber muss in diesen Corona-Zeiten abgeschafft werden. Das Spucken über die Schulter, schreibt Bernd Noack. Gespuckt werden durfte früher ausschließlich über die linke Schulter und mit dem gleichzeitigen verbalen Ausruf der Worte »Toi, toi, toi«. Tempi passati? Auf jeden Fall wird das Ritual gerade nur mehr unvollständig vollzogen. Das Toi dreimal schüchtern und ohne jeglichen Auswurf gemurmelt, wenn zwei Kunstschaffende hinter dem noch geschlossenen Vorhang auf Abstand bedacht eine Umarmung nur andeuten und sich das Beste für die anstehende Vorstellung wünschen. Toi, toi, toi. Wenn sich das Schreiben schwierig anfühlt, mache ich etwas falsch, sagt der amerikanische Rocksänger Matt Berninger noch im Interview mit dem Tagesspiegel. Ich stehe um 4.30 Uhr auf. Da geht der Kulturpressebeschauer lieber ins Bett. Man sich daran dauerhaft gewöhnen können, dass in den Bilanzen der Verlage und Agenten auch ohne das jährliche Frankfurter Bacchanal alles seine Richtigkeit hat? Fragt die Süddeutsche Zeitung und weist darauf hin, dass der Umsatz der Buchbranche in diesem Jahr gar nicht so schlecht aussieht, vorausgesetzt, dass das Weihnachtsgeschäft auch ungefähr so nach Plan läuft, wie Felix Stephan schreibt. Rein geschäftlich sieht es also gerade so aus, als käme die literarische Welt auch ohne die eigentliche Welt ganz gut zurecht, in der sich die vielen lesewütigen Buchmessengäste tummeln, während andere dafür ihre speziellen Bretter haben. In keiner anderen Branche, ob systemrelevant oder nicht, ist man so abergläubisch wie am Theater, erinnert uns die Neue Zürcher Zeitung. Das berühmteste Ritual aber muss in diesen Corona-Zeiten abgeschafft werden. Das Spucken über die Schulter, schreibt Bernd Noack. Gespuckt werden durfte früher ausschließlich über die linke Schulter und mit dem gleichzeitigen verbalen Ausruf der Worte »Toi, toi, toi«. Tempi passati? Auf jeden Fall wird das Ritual gerade nur mehr unvollständig vollzogen. Das Toi dreimal schüchtern und ohne jeglichen Auswurf gemurmelt, wenn zwei Kunstschaffende hinter dem noch geschlossenen Vorhang auf Abstand bedacht eine Umarmung nur andeuten und sich das Beste für die anstehende Vorstellung wünschen. Toi, toi, toi. Wenn sich das Schreiben schwierig anfühlt, mache ich etwas falsch, sagt der amerikanische Rocksänger Matt Berninger noch im Interview mit dem Tagesspiegel. Ich stehe um 4.30 Uhr auf. Da geht der Kulturpressebeschauer lieber ins Bett.
Ein bisschen früher als bei Klaus Pokatzki werden meine Augen wahrscheinlich schon zufallen. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine angenehme Nacht.